Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So ist es. Schönen guten Morgen wünsche ich. Welches Thema geht Ihnen vielleicht gerade durch den Kopf oder womit haben Sie sich auch schon eingehender auseinandergesetzt? Vielleicht gibt's aber auch ein Thema, da haben Sie noch gar keine fixe Haltung zu, sondern eher nur Fragen. Egal was, schreiben Sie uns, welches Thema Sie aktuell umtreibt. Wir stricken hier eine dreistündige Sendung draus. Schreiben Sie Ihren Themenvorschlag gern an dieweber@radio1.de. Und hier und heute soll es jetzt 3 Stunden lang um das gehen, was die meisten von uns lieben. Zucker nämlich. Einige Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben im Laufe der vergangenen Monate, lasst uns mal über unseren Zuckerkonsum reden. Und genau das machen wir heute bis 13 Uhr. 1984 ist schon ein paar Tage her, da wurde für ein stark zuckerhaltiges Lebensmittel folgendermaßen geworben.
Nutella ist nicht mit jeder Nuss-Nougat-Creme zu vergleichen. Nutella hat nämlich, summa summarum, viel Eiweiß, Kalzium und Eisen. Das sind unentbehrliche Lebensbausteine. Sie machen Nutella so wertvoll. Also, auf die Lebensbausteine kommt's an.
Nutella. Lebensbausteine für jeden Tag.
Nur gute Sachen drin. Von Zucker ist da nicht die Rede, nur von Lebensbausteinen. Inzwischen wissen wir vielleicht ein bisschen besser Bescheid, was eine gesunde Ernährung ist. Aber setzen wir das auch um? Oder ich möchte nochmal umformulieren, setzen Sie das auch um? Wir diskutieren heute unter der Überschrift Volksdroge Zucker. Wie gefährlich ist er? 0331 70 99 111 und ins Thema rein helfen uns The Verve mit einer bittersüßen Symphonie. The Verve, Bittersweet Symphony auf Radio 1. In der Sendung, in der wir dem Affen oder uns selbst Zucker geben. Und jetzt erstmal in Gestalt von Hörer Detlef. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Katja.
Detlef, Sie haben uns geschrieben, dass Sie Ihre Ernährung ganz schön, ja, ich weiß nicht, vom Kopf auf die Füße gestellt haben, auf jeden Fall sehr stark umgestellt haben. Von so einer, vermute ich mal, 0815 Ernährung, in der natürlich auch viel Zucker und Fett enthalten war, in eine andere Richtung. Erstmal zur Ausgangslage. Wieso eigentlich das Bedürfnis, die eigene Ernährung so stark umzustellen?
Ja, das kommt ein bisschen daher, ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, der sehr, sehr, sehr fleischlastig war. Das war so nach dem, ich bin älter schon, das heißt so nach dem Krieg, ne, die Leute haben sich gefreut, dass sie richtig ordentlich zulangen konnten. Als ich dann ins Studium kam, merkte ich, naja, so ganz gut ist das nicht. Ich war in so einer Clique, wo so diese Bioladenszenen aufwuchsen, so in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich mich mit Vollwerternährung beschäftigt. Damals Professor Leitzmann in den 80er Jahren, das war so mein Papst. Da fing das an, dass ich so körnermäßig vollwertig gegessen habe, was ich dann übrigens die ganzen Jahre über beibehalten habe. Ich habe seitdem backe ich ausschließlich Brot immer selbst. Also so Sachen, die halten sich dann auch.
Das heißt aber, dann, es gab nicht irgendwie einen Krankheitsbefund oder sowas. Es war mehr so aus einem inneren Antrieb heraus, unabhängig von einer Erkrankung oder so etwas.
Ja, das wäre jetzt genau der nächste Schritt schon gewesen. Dann kam eine Zeit, wo ich, Studium war so weg, wo Beruf stressig wurde und heftig. Ich sag mal dann so 90.000 Pkw-Kilometer im Jahr, Vertriebsjob mit immer wieder Konfektbeutel auf dem Beifahrer.
Wollte ich gerade sagen, ich sehe die knisterige Gummibärchentüte auf der Mittelkonsole, sehe und höre ich schon, wenn ich das höre.
So. Also Prädiabetes Typ 2, Bluthochdruck, das hat sich damals dann so angekündigt. Ich war damals 20 Kilo schwerer als heute. Das heißt, das war nichts, was so auf ewig hielt. Das habe ich dann auch schon gemerkt. Ein richtig kräftiger Schwung kam 2014. Da habe ich im Buchladen das Buch China Study von dem Campbell aus den Staaten erwischt, mehr zufällig. Der Ernährungsvarianten in China, damals ging das noch, waren andere Verhältnisse, untersucht hat. Und dazu kam, dass rein pflanzlich völlig besser ist.
Und dann,
das habe ich dann...
Okay, dann, ja? Entschuldigung, wir müssen ein paar Jahrzehnte ein bisschen einkürzen. Tut mir leid. Ich würde gerne in die Gegenwart hüpfen mit Ihnen, weil Sie haben uns geschrieben, ja, also Sie und Ihre Frau, wir konnten leicht auch versteckte Zucker eliminieren, haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, haben Sie geschrieben. Und wir, ja, ernähren uns stark kohlenhydratlastig, betrifft ausschließlich, ja, komplexe Kohlenhydrate in ihrem natürlichen Verbund, also vorwiegend Vollkorn, Wurzelgemüse und Hülsenfrüchte. Um das mal praktisch, ja, zu machen, was steht heute Mittag, am Freitag bei Ihnen auf dem Tisch? Was könnten wir nachbauen?
Wir haben sämtliche, also alle Gemüse, wir haben sehr viel Gemüse im Haus. Wir kochen natürlich Kartoffeln und Reis und ganz normale Suppen. Also alles, was man so in der Küche selber, was unsere Großmutter schon selber in der Küche eigentlich auch hatte. Natürlich ergänzt durch Sachen, die, weiß ich, aus Asien kommen. Also wir haben auch Sojabohnenprodukte, die wir selber gemacht haben und Tofu und so. Das hatte meine Oma wahrscheinlich nicht.
Und welche Rolle spielt jetzt Zucker bei Ihnen?
Also ich unterscheide in komplexe Kohlenhydrate, das nenne ich nicht Zucker, das ist im natürlichen Verbund. Da Früchte und so essen wir beliebig, da achten wir auf gar nichts. Aber sobald es ein Zucker ist, der, also Haushaltszucker, Traubenzucker, Fruchtzucker, Fructose, Maltodextrin, das ist alles, was so, was raffiniert ist, das kommt tatsächlich praktisch nicht vor. Also es ist nur eine kleine Ausnahme irgendwann, aber eigentlich kommt es nicht vor.
Da frage ich als Imkertochter natürlich gleich, was ist mit Honig?
Ich bin seit 8 Jahren vegan, da will ich auch
die spielt Honig keine Hand Rolle. Genau.
Nee. Also jetzt, ich würde nicht aufschreien, wenn irgendwo ein Löffel Honig drin ist, aber wir verwenden es eigentlich selbst nicht. Wir haben trotzdem auch einen süßen Zahn. Das heißt, sag mal, wenn wir einen Kuchen backen und der soll was süßer sein, dann nehmen wir gemahlene Datteln und tun die rein. Da bin ich auch nicht sparsam dran, weil das ist in meinem Sinne ein vollwertiges Kohlenhydrat und damit brauche ich nicht haushalten.
Dann kommen wir jetzt vielleicht zur Jackpot-Frage. Die haben wir auch gerade geschaltet als Umfrage auf radio1.de. Detlef, braucht es ein Werbeverbot für Zucker? Und die Antworten sind übersichtlich ja oder nein.
Nein. Wir leben in der Demokratie. Wir sind nicht so weit, dass eine allgemeine Überzeugung herrscht, wir sollten das tun, so richtig im ganzen Volk. Und ich bin gegen Verbote, die von irgendwelchen kleinen Cliquen aufgemacht werden. Nee, heute nicht.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Detlef, und für Ihre Eingabe. Detlef ist ein Hörer von uns und er verzichtet im Alltag weitgehend auf Zucker, also diesen weißen, fein gemahlenen, sondern nur, wenn er eingebaut ist in natürliche Lebensmittel und vegan. Dann kommt er bei ihm zur Anwendung und gegen ein Verbot ist er dennoch. Besten Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Jetzt haben die Kinder schon wieder ihre Pausenbrote liegen lassen.
Kein Wunder bei solchen Pausenbroten. Kinder essen nur, was ihnen schmeckt. Gib ihnen doch die Kindermilchschnitte.
Kindermilchschnitte?
Ja, das ist ein Pausenbrot, das Kinder wirklich essen.
Kindermilchschnitte aus gesundem Getreide mit Milch und Honig.
Super, oder? Eine Süßigkeit als Ersatz fürs Pausenbrot. Diese Werbung ist steinalt, aber ich glaube trotzdem irgendwie auch noch aktuell. Ich habe tatsächlich mal vor einer Weile in einer Schulklasse hospitiert. Erste Klasse, Grundschule. Und ich war entsetzt, was die alles dabei hatten, die Kinder in den Boxen, die eben eigentlich für Schulbrote vorgesehen sind. Da waren wenige Brote drin, wenn überhaupt dann mal ein Brötchen oder so ein wabbeliger Toast. Ansonsten sehr viele Riegel, Schokoriegel, alles mögliche eingepackte Zeugs. Auch viele süße Joghurts, dann auch noch mit so extra Knickecken, aus denen man sich dann noch irgendwas Süßes oder Knisteriges in den Joghurt reinkippen kann. Ich habe auch viele Gummitiere gesehen und ganz schön wenig Obst. Geht so nicht, meint der Ernährungs- und Landwirtschaftsminister.
Mit unseren Regelungen werden wir Kinder besser schützen und Eltern in ihrem stressigen Alltag entlasten und stärken. Das ist auch für mich eine persönliche Motivation. Sie kennen mich, ich bin jetzt alles andere als ein Verbotsfanatiker, aber wir reden hier über ein Thema, in dem klare Regeln unumgänglich sind. Als Ernährungsminister habe ich auch eine Schutzverpflichtung, auch und gerade Kindern gegenüber. Und bei Kindern hört der Spaß auf, auch der Werbespaß, meine Damen und Herren.
Sagt der grüne Cem Özdemir und nur in Klammern. Ich finde es ja auch sehr hübsch, wie er Angela Merkels Sie kennen mich aufgreift, Klammer zu. Das Problem, das er angehen will, jedes sechste Kind in Deutschland wiegt zu viel. Und der durchschnittsdeutsche Erwachsene verzehrt pro Jahr ca. 32 Kilogramm Zucker. Ja, aber warum ist das Teufelszeug auch so lecker, verdammt? Das hat auch Dr. Olga Rammig, Leiterin der Forschungsgruppe Ernährungsmedizin, erklärt. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Ernährungsforschung und in dieser Woche war sie auf Radio 1.
Und eine Theorie sagt, dass Fruchtwasser im Mutterleib und Muttermilch wie süßlich schmecken. Und das führt dazu, dass wir schon als Kinder, als kleine Kinder zu dem süßen Geschmack gewöhnen. Und das schenkt uns praktisch das Schutzgefühl, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir was Süßes schmecken. Eine andere Theorie sagt, dass Zucker süchtig macht, dass es praktisch wie eine Droge betrachtet sein könnte. Allerdings ist diese Theorie hoch diskutiert und da gibt es einen bestimmten Forschungsbedarf noch.
Klar ist aber jedenfalls, dass durch Zuckerkonsum ein Glückshormon in unserem Körper stimuliert und ausgeschüttet wird, Dopamin nämlich. Zucker aktiviert unser Belohnungssystem und deshalb wollen wir immer mehr davon. Und das hat leider Folgen.
Wenn wir zu viel Kalorien zu uns nehmen, dann ist Zucker schädlich. Und das führt zu solchen bekannten Folgen wie Übergewicht, wie Typ-2-Diabetes, erhöht auch Risiken vor kardiovaskulären Erkrankungen, wie beispielsweise auch erhöhten Blutdruck.
Und deshalb will Özdemir, dass Werbung für Lebensmittel, die viel Zucker, Fett und Salz enthalten, dass diese Werbung gesetzlich beschränkt wird. In allen für Kinder relevanten Medien, also in Medien, die regelmäßig von Kindern gesehen oder genutzt werden. Auch im Umkreis von Kitas, von Schulen oder Spielplätzen soll solche Werbung nicht zu sehen sein. Und welche Lebensmittel das dann im Einzelnen betrifft, das soll sich an den Nährwertberechnungen der Weltgesundheitsorganisation orientieren. Großer Jubel daraufhin bei medizinischen Verbänden, bei Verbraucherschützern, große Kritik bei FDP, Union und Lebensmittelproduzenten. Und Sie haben es gerade eben auch bei unserem Hörer Detlef gehört, der selbst im Leben auf Zucker ganz weitgehend verzichtet, aber sagt, nö, für ein Verbot bin ich nicht zu haben. Wie ordnen Sie sich ein in dieser Debatte? Welche Rolle spielt Zucker in Ihrem Leben? Anwesend oder abwesend. 0331 70 99 111. Und auf radio1.de haben wir eine Umfrage geschaltet. Die geht so. Braucht es ein Werbeverbot für Zucker? Zwei Optionen haben wir aufgemacht. Die lauten Ja und Nein. Und unter Ja haben sich bereits 65% der Menschen, die abgestimmt haben, versammelt. Wenn Sie aber eher denken, da fehlen noch einige Portionen Neins, dann gehen Sie bitte auf radio1.de, scrollen Sie runter. Eventuell müssten Sie Ihren Adblocker noch ausschalten, soweit ich weiß. Und da sehen Sie die Umfrage und können klicken, ob Sie für oder gegen so ein Werbeverbot für Zucker sind. Und wenn Sie denken, meine Meinung ist komplexer als Ja und Nein, da muss ich drüber reden. Bitteschön. 0331 70 99 111.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Stimmt's eigentlich, dass ein Löffel Zucker gegen Schluckauf hilft?
Der Schluckauf ist ein ziemlich spontanes Phänomen des Körpers. Er ist schwer gezielt herbeizuführen und das ist vielleicht der Grund, warum die Mittel dagegen nicht sehr gut wissenschaftlich erforscht sind. Die meisten Menschen warten einfach ab, bis der Schluckauf vorbei ist und dann gibt's halt so ein paar unwissenschaftliche Tipps, wie die Luft anzuhalten oder sich auf den Kopf zu stellen und ein Glas Wasser zu trinken. Eine einzige Anti-Schluckauf-Therapie hat zumindest den Hauch einer wissenschaftlichen Begründung und das ist der Tipp, einen Löffel Zucker zu essen. In einem Brief an das New England Journal of Medicine berichteten 1971 zwei kalifornische Ärzte, dass bei 19 von 20 Patienten, die einen Schluckauf hatten, dieser durch den Zucker gestoppt werden konnte. Die Theorie ist, dass der Zucker die Kehle kitzelt und dadurch ein Signal an den sogenannten Vagusnerv geht, der vom Bauch hoch bis ins Gehirn führt. Das Gehirn wird dann sozusagen abgelenkt und stellt den Schluckauf ein, weil offenbar ein wichtigerer Reiz angekommen ist. Dieser Mechanismus ist eine reine Spekulation, aber zumindest gibt es einen wissenschaftlichen Anhaltspunkt dafür, dass ein Löffel Zucker tatsächlich helfen kann, einen Schluckauf zu stoppen.
Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmts@radio1.de.
Sie können weiter entweder hier anrufen 0331 70 99 111 und uns sagen, was Sie halten von den Plänen aus dem Bundesernährungsministerium, Werbung für stark zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke deutlich zu beschränken, oder aber Sie gehen auf radio1.de, da fragen wir Sie direkt auf die 12, braucht es ein Werbeverbot für Zucker? Und bislang sind da fast 2/3 der Meinung, jo, wir brauchen das, nur 1/3 hält dagegen und sagt, nee, brauchen wir nicht. Sie können da also weiter abstimmen oder uns hier mündlich die Gründe für die eine oder andere Meinung nennen. 0331 70 99 111. Und wir reden über Zucker. Wollen wir den essen in rauen Mengen? Wollen wir ganz drauf verzichten? War auch schon eine Position hier in der Sendung. Oder finden wir so einen Mittelweg? Und wie halten wir es mit einem eventuellen Werbeverbot? Das sind die Themen dieser Sendung. Und wir sind 3 Wochen vor Ostern, also tippe ich mal, viele von Ihnen fasten gerade irgendwas. Internet, Zucker vielleicht auch, Alkohol oder Fleisch. Jedenfalls angerufen bei uns hat Martin, und bei dem ging die Zuckerabstinenz los mit so einem Fasten, das eigentlich eher temporär gedacht war.
Ostern vor 2 Jahren, da sagte meine Frau zu mir, sie fastet jetzt. Na, ich dachte, okay, ich faste jetzt mal Zucker. Und habe dann also aufgehört, Zucker zu essen. Wollte das eigentlich nur 4 Wochen machen. Und nachdem es anfangs ziemlich schwierig war, war es dann doch recht leicht, keinen Zucker mehr zu essen. Und dann habe ich damit gar nicht mehr angefangen. Das heißt, ich esse jetzt immer noch nicht wieder bewusst Zucker. Natürlich im Brot und wo überall Zucker drin ist, darauf kann ich nicht und will ich auch gar nicht verzichten. Das ist mir zu kompliziert. Aber jetzt Kuchen, Süßigkeiten, Limonade, geht alles gar nicht mehr.
So, und war offenbar dann doch gar nicht so ein großes Ding, zumindest wie es Martin hier schildert. Und gemeldet bei uns hat sich auch David, und wir haben ja auch den Titel Volksdroge Zucker gewählt für diese Sendung. Und David sagt, naja, also Zuckerkonsum gleichzusetzen mit einer anderen Sucht, das ist schon ein bisschen übertrieben.
Ich bin persönlich alkoholkrank und ich fühle mich immer so ein bisschen verarscht, wenn bei Zucker medial so viel Gewese gemacht wird, weil ich wirklich weiß, wie schlimm Alkoholkonsum sein kann. Vielleicht kann man das nicht vergleichen. Kinder sollte man sicherlich schützen, aber ich weiß nicht, ob es clever ist, Zucker zu so einer gefährlichen Droge hochzustilisieren.
Also das, sagt David, geht ihm zu weit. Das passt nicht zusammen, eine Alkoholerkrankung zu vergleichen mit der Lust auf Zucker. Das stimmt so nicht. Oder würden Sie widersprechen und sagen, doch, da sind ähnliche Mechanismen am Werk. Was auch immer Ihnen einfällt zum Thema, zum Zuckerkonsum, bundesweit oder aber in Ihrem Haushalt, all das würde mich interessieren unter 0331 70 99 111. Vorhin hat Martin berichtet, wie er so aus Versehen irgendwie zum Zuckerabstinenzler geworden ist, als er mal nur temporär vor Ostern Zuckerfasten wollte, gemeinsam mit seiner Frau, und dann gemerkt hat, nachdem es erst schwer war, ist dann auf die lange Strecke doch nicht so ein Act, und er ist einfach dabei geblieben, fühlt sich wohl damit. Wie schafft man den Einstieg in den Ausstieg? Das beantwortet für uns hier Dr. Olga Ramich vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung.
Man kann Zucker natürlich unterschiedlich konsumieren. Man kann pure Süßigkeiten essen, aber man kann auch diese freies Zucker mit Zucker in Obst und Gemüse ersetzen. Dann wäre es viel weniger schädlich, weil dann Zucker ist in Obst mit Ballaststoffen verbunden, und Obst erhält auch ganz viele Vitamine und Mineralien und andere Pflanzenstoffe, die positiv wirken. Und außerdem ist es unmöglich, so viel Zucker zu konsumieren, wenn man die Obst einfach roh isst.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schönen Freitagvormittag wünsche ich. Werbung will anregen zum Konsum, logisch. Der Bundesernährungsminister Cem Özdemir will in Werbung eingreifen, so sie sich denn an Kinder richtet und zum Konsum animiert von stark Zucker-, Salz- oder fetthaltigen Speisen. Diese Werbung soll in allen für Kinder relevanten Medien beschränkt werden. Sie soll nicht neben Schulen oder Freizeiteinrichtungen zu sehen sein, und sie soll sich an den Nährwertberechnungen der Weltgesundheitsorganisation orientieren. Ungerechtfertigter Eingriff ist das, sagen Industrie und Vertreter von FDP und CDU. Ein großer Wurf, lobt dagegen Oliver Heusinger, der ist der politische Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Schönen guten Morgen, Herr Heusinger.
Hallo, guten Morgen.
Wie würden Sie es finden, wenn Ihr seit Jahren gut funktionierendes Geschäftsmodell durch ein Werbeverbot beschädigt und stark eingeschränkt würde?
Ja, also wir können natürlich irgendwie auch nachvollziehen, dass die Süßwarenindustrie und die Werbeindustrie diese Pläne jetzt nicht so toll finden. Aber das darf uns nicht daran hindern, als Gesellschaft die Kinder vor eben wirklich schädlichen Werbeeinflüssen zu schützen. Die Tabakwerbung ist ja auch stark eingeschränkt aus guten Gründen. Und tatsächlich ist eine schlechte Ernährung für ähnlich viele Todesfälle verantwortlich wie Rauchen. Und deswegen müssen wir hier dringend mehr unternehmen. Und diese Pläne von Minister Özdemir, die werden nicht nur von unserer Fachgesellschaft begrüßt, sondern von einem breiten Bündnis, Elternverbänden, Krankenkassen und vielen Experten.
Was würde denn durch dieses Verbot bezweckt? Die entsprechenden Artikel, die lägen ja trotzdem in den Regalen. Und manchmal sind die sehr preiswert, überall verfügbar. Ein Hörer meinte eben zu mir, die Kinder erlernen ja auch ihre Ernährungsgewohnheiten nicht von der Werbung, sondern von den Eltern.
Also da gibt es große wissenschaftliche Studien zu, da brauchen wir nicht auf das Bauchgefühl nur hören. Und die großen wissenschaftlichen Studien, die sind ganz eindeutig, dass die Werbung einen wichtigen Einfluss macht auf die Frage, was mögen Kinder, was sind ihre Vorlieben, was kaufen sie mit ihrem eigenen Taschengeld, das ist ja auch nicht unerheblich, aber auch was essen sie tatsächlich. Also dieser Einfluss der Werbung, der ist wissenschaftlich sehr klar belegt und deswegen ist eine Werbebeschränkung eine ganz zentrale Maßnahme nach Einschätzung vieler Expertinnen und Experten auf dem Gebiet, auch der WHO beispielsweise, ist aber natürlich nicht die einzige Maßnahme. Das ist ganz klar. Das muss noch durch weitere Maßnahmen begleitet werden.
Sie haben gesagt, also es gibt zumindest diesen Zusammenhang, dass Werbung stimuliert, Interesse weckt. Sowas, jetzt sagt aber der Lebensmittelverband Deutschland, es gibt keine Studien, die belegen, dass ein solches Werbeverbot Adipositas stoppt oder vermindert. Also sehr starkes, sehr großes Übergewicht. Ist das richtig?
Also dieses Argument ist wirklich irreführend, muss man sagen. Gerade die Lebensmittelindustrie, die hat ja jetzt schon über 15 Jahre immer freiwillige Werbebeschränkungen, also Selbstverpflichtung, immer als ihren Beitrag gegen diese Krise angepriesen. Jetzt soll es eine verbindliche gesetzliche Regelung werden und jetzt auf einmal ist das Instrument der Werbebeschränkung angeblich nicht wirksam. Also das ist irreführend und das ist auch deshalb irreführend, weil diese Werbeverbote, die es in anderen Ländern gibt, die sind noch gar nicht so lange in Kraft. Dass man da jetzt noch keine Daten hat, wie sich das auf Adipositas bei Kindern ausgewirkt hat, das liegt in der Natur der Sache. Und wir als Fachgesellschaft im Bereich der Adipositas kennen diese Datenlage eben sehr, sehr gut. Die Lebensmittelwirtschaft möchte einfach nur diese Maßnahme verhindern.
Hören wir uns mal an, Herr Heusinger, was unser Hörer Frank meint.
Mein Thema ist, dass ich sage, okay, das kann jedes Individuum grundsätzlich für sich entscheiden. Dann muss aber auch jedes Individuum die Folgen auch alleine tragen. Sprich, warum finanziell im Gesundheitswesen übermäßigen Alkoholkonsum und die Folgen, warum beteiligen wir nicht Leute daran oder bei Drogen oder bei Fettleibigkeit, was auch immer, also was jetzt nicht tatsächlich krankheitsbedingt gehen oder ähnliches, sondern da, wo ein Mensch eine Entscheidung trifft und sagt, nee, ich mache das bewusst so, ich bewege mich nicht und werde halt unsportlicher, okay, dann hat das vielleicht eine Konsequenz.
Dann hat das vielleicht eine Konsequenz, sagt Frank. Und in so ein ähnliches Horn stoßen auch andere Hörer und sagen, das ist überfürsorglich, was Vater Staat davor hat.
Nee, also dem würde ich ganz klar widersprechen, zumal wir ja hier über Kinder sprechen, die geschützt werden sollen durch die Werbung. Also wir reden nicht von Erwachsenen, sondern wir reden von Kindern. Und gegenüber Kindern hat der Staat eine Schutzpflicht. Und zwar nicht nur grundsätzlich die körperliche Unversehrtheit nach dem Grundgesetz, sondern tatsächlich auch nach der Kinderrechtskonvention. Da erkennen wir, auch Deutschland erkennt das Recht der Kinder auf das höchste erreichbare Maß an Gesundheit an. Und da sind wir weit von entfernt, wenn wir sehen, dass das ungesunde Ernährungsverhalten unter anderem aufgrund der Werbung eben wirklich grassiert. Kinder essen mehr als doppelt so viel Süßwaren, aber nur halb so viel Obst und Gemüse, wie eigentlich empfohlen wird. Und wir haben 15% Adipositas und Übergewicht bei Kindern in Deutschland. Also wir müssen hier mehr unternehmen als Gesellschaft und dürfen das nicht einfach nur an die Eltern oder nur an die Lehrerinnen und Lehrer sozusagen abwälzen, sondern müssen auch gesellschaftlich, auch politisch hier eine gesunde Ernährungsweise frühzeitig unterstützen.
Das sagt Oliver Heusinger, der ist der politische Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Und so äußert er sich sehr lobend über die Pläne aus dem Ernährungsministerium, die Werbung für stark zucker- oder fetthaltige Lebensmittel deutlich einzuschränken. Besten Dank für das Gespräch, Herr Heusinger.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Und dagegen halten wird hier im Programm in etwa einer halben Stunde die Sprecherin des Lebensmittelverband Deutschland e.V. Das ist der Verband, in dem sich Hersteller und verarbeitende Industrie zusammengeschlossen haben. Was sagen Sie denn? Ja oder nein zum Zucker? Dore, glaube ich, sagt ein ganz klipp und klares Nein.
Also ich selbst habe vor mehreren Jahren so ziemlich aufgehört, Zucker zu essen, weil ich gemerkt habe, dass es schlecht ist für meinen Körper. Also man merkt ja manchmal auch, dass bestimmte Sachen, die man isst, einfach nicht gut sind für einen. Insgesamt merke ich, dass es meinem gesamten Körper viel besser geht. Also für mich ist es ziemlich wichtig, auf Zucker zu verzichten. Und ich würde ehrlich gesagt anderen Menschen auch empfehlen, das einfach mal zu versuchen und zu schauen, ob es ihnen auch gut tut.
Empfehlung von Dore. Und gemeldet bei uns hat sich auch Matthias.
Eigentlich müsste die Bundesregierung sich mal an Großbritannien orientieren und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie per Gesetz dazu bringen, dass nicht mehr so viel Zucker verwendet werden darf. Weil es ist ja alles nur noch zuckersüß. Ach, grausig. Also wir persönlich, meine Frau und ich, wir kaufen kaum noch was in der Richtung, weil wir das nicht mögen mit dem vielen Zucker.
Ja, muss ich ehrlich sagen, geht mir auch so, wenn ich im Sommer mal ein Eis esse, dass ich hinterher denke, bah, irgendwie, man hat noch eine Stunde lang irgendwie diesen süßen Geschmack im Mund von einer Kugel Eis. Ich mag's auch nicht, aber offenbar funktioniert's ja. So, und vorhin hatten wir auch schon einen Aspekt besprochen hier mit Herrn Heusinger vom Deutschen Adipositas-Verband, der mir sagte, er findet nicht, der Vaterstaat ist überfürsorglich, wenn er für eine entsprechende Regulierung der Werbung sorgt. Gemeldet bei uns hat sich aber Elke und die meint, doch, ist so. Ich plädiere hier mehr für Eigenverantwortung.
Ich bin eigentlich gegen ein Reklameverbot. Ich finde, es muss in der Familie passieren. Man belohnt sich viel zu oft mit Süßigkeiten. Man gönnt sich Nachtische, man gönnt sich Eis, man gönnt sich Kuchen. Und wenn man mal anfängt, über solche Dinge nachzudenken, dann muss man ja an sich selber eigentlich arbeiten und selber versuchen, sein eigenes Belohnungsprinzip einzuschränken.
Würde Herr Heusinger wieder sagen, ja, aber die Kinder, für die stehen wir doch in der Pflicht, wenn das im Elternhaus nicht in dem Maße passiert. Oder würden Sie sagen, das Argument lasse ich so nicht gelten? Wie auch immer, wir nehmen Ihre Argumente pro und contra entgegen unter 0331 70 99 111. Geschrieben hat mir Gerald zu unserem Thema Zucker und wie wir mit ihm umgehen sollen. Erstens, wie bei Nikotin bereits erfolgreich erprobt, Werbeverbote, Warnhinweise und Schockbilder auf den Produkten, egal ob Schokomuffin, Brotaufstrich oder Fitnessriegel. Und was er da meint, sind amputierte Füße, erblindete Augen. Also er bezieht sich da auf Diabetes. Zweitens, sagt Gerald, Menschen geben gern viel Geld für Drogen aus. Warum nicht auch faire Preise wie für anderes weißes Pulver? Na gut, fangen wir ganz bescheiden an. 1 Cent pro Gramm. Dann kostet das Kilo Zucker im Supermarkt 11,50 Euro und die Entwöhnung fällt etwas leichter. Er würde also zum einen die Verpackung anders gestalten, zum anderen an der Preisschraube drehen. Gemeldet bei uns telefonisch hat sich Marc und der meint dies.
Meines Erachtens finde ich, die Entscheidung, ob jemand Zucker isst oder nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Jedoch kann diese Entscheidung nicht getroffen werden, wenn Zucker verarbeitet ist in Lebensmitteln, wo keiner weiß, dass Zucker drin ist. Insofern fände ich es richtig, die Industrie dahingehend zu verpflichten, auch versteckte Zucker laut und deutlich, sage ich mal, auf den Lebensmitteln zu vermerken.
Meint Marc. Und in eine ähnliche Richtung geht das, was mir Karen geschrieben hat. Die bezieht sich auf die Lebensmittelampel und schreibt, warum geht das mit der Lebensmittelampel nicht verpflichtend? Damit dadurch dann nämlich die Irreführung des Verbrauchers wieder abnimmt und es einfacher gemacht wird, statt schwieriger. Also, eine Menge Vorschläge sind auf dem Tisch und über die Vorschläge oder es sind ja schon eher Pläne aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, konnte ich heute Vormittag vor der Sendung sprechen mit der Sprecherin des Lebensmittelverbands Deutschland e.V. Das ist der Verband, in dem sich Hersteller und verarbeitende Industrie zusammengeschlossen haben. Da sind auch große Firmen und Produzenten dabei. Und was diese Sprecherin von den Plänen hält, hören Sie gleich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Jedes sechste Kind in Deutschland wiegt zu viel und der durchschnittsdeutsche Erwachsene verzehrt pro Jahr etwa 32 Kilogramm Zucker. Das will der Bundesernährungsminister gemäß Koalitionsvertrag ändern und er hat sich Folgendes dafür ausgedacht. Er will Werbung für Lebensmittel mit viel Zucker, Fett und Salz gesetzlich beschränken. Also Werbung, die regelmäßig auch von Kindern gesehen wird, soll in für Kinder relevanten Medien beschränkt werden. Auch im Umkreis von Kitas, von Schulen und Spielplätzen soll solche Werbung nicht zu sehen sein. Und welche Lebensmittel das betrifft, soll sich an den Nährwertberechnungen der Weltgesundheitsorganisation orientieren. Der Lebensmittelverband Deutschland e.V. ist strikt gegen diese Pläne und so auch dessen Sprecherin, die ich jetzt bei mir im Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Manon Struck-Pazina.
Schönen guten Morgen.
Was ich nicht verstehe, Werbung soll Konsum ankurbeln. Das ist ja klar. Wenn jetzt also Werbung beschränkt wird, dann wird ja folglich auch Konsum beschränkt. Also sind die Pläne so betrachtet doch schlüssig.
Genau, es gibt Studien darüber, die sagen, dass sich der Konsum tatsächlich verschiebt. Also je nachdem, ob Werbung gesehen wird oder nicht. Da gibt es Modellstudien. Aber es gibt keine Studien, die belegen, dass sich tatsächlich das Übergewicht dadurch ändern kann. Ja, also nur wenn der Konsum sich verschiebt, heißt es nicht, dass es direkt Auswirkungen hat auf das Übergewicht. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, wenn es keine Wirksamkeitsstudien gibt, das Ganze soll ja gemacht werden, damit wir dem Übergewicht oder der Übergewichtsentwicklung etwas entgegensetzen können, was auch richtig ist. Ja, die Zahlen sind hoch und wir müssen sie eindämmen. Aber wenn der Beleg dafür fehlt, dass diese Maßnahme tatsächlich wirken kann, dann finden wir, ist es der Politik zu viel.
Jetzt werden diese Pläne vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte unterstützt, der Techniker Krankenkasse, der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, der Adipositas-Gesellschaft und zahlreichen anderen Akteuren und Akteurinnen. Ich will die hier gar nicht alle nennen. Die haben also keine Ahnung, wovon sie sprechen?
Naja, die haben sicherlich viel Ahnung von dem, was sie machen. Aber sie machen natürlich auch Politik und sie versuchen natürlich auch jemanden zu finden, der schuld ist. Und das ist immer ganz einfach. Ja, es ist einfach, mit dem Finger auf die Wirtschaft zu zeigen und zu sagen, ihr seid schuld. Aber das ist ja nicht so. Also die Ernährung spielt natürlich eine große Rolle bei der Übergewichtsentwicklung. Aber sie spielt nicht die einzige Rolle. Da sind noch ganz andere Faktoren dabei. Zum Beispiel der Bewegungsmangel, der sich ja auch während der Corona-Pandemie noch mehr verschärft hat. Es gibt Studien von der WHO, die belegen, dass sich 80% der Kinder in Deutschland zu wenig bewegen. Das heißt, die erreichen die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation nicht.
Jetzt kann man aber natürlich das eine tun, ohne das andere zu lassen. Nochmal zurück zu den Studien oder zur Studienlage, die Sie eingangs aufbrachten. Es gibt ja Studien, es gibt eine Überblicksstudie, eine britische. Danach nehmen Kinder mehr Kalorien zu sich, wenn sie Werbung sehen für Lebensmittel. Und das wurde auch immer wieder dann natürlich punktuell in Experimenten gezeigt. Da ist auch eine Grundlage.
Das sind aber Experimente. Und
eine Überblicksstudie.
Und die Experimente sind aber nicht das reale Leben, weil da gibt es natürlich noch viel andere Einflüsse. Und wenn Sie Großbritannien ansprechen, ist das ein wichtiger Punkt. Da gibt es ja die Werberestriktionen schon seit 15 Jahren und die haben für die Übergewichtsentwicklung nichts bewirkt. Die Kinder sind in Großbritannien nicht dünner geworden.
Wenn Sie sagen, Ihnen fehlt da eine Grundlage, wo wäre die denn zu schaffen? Dann könnte man ja sagen, probieren wir es mal aus. In 15 Jahren wissen wir mehr.
Das Problem ist aber, Sie haben ja eingangs versucht zu umreißen, was das Werbeverbot beinhaltet. Das Werbeverbot geht aber noch viel, viel weiter. Im Prinzip dürfen Sie zwischen 6 und 23 Uhr für 70% aller Lebensmittel dann nicht mehr werben. Das heißt, es geht eigentlich nicht nur um Lebensmittel, die sich in irgendeiner Art und Weise an Kinder richten, sondern um alle Lebensmittel.
Ja, und Erwachsene sind ja auch häufig zu dick.
Ja, aber da ist sowas wie Gouda-Käse dabei, wie Schinkenwurst, wie Olivenöl, die Breze, obwohl sie kein Salz mehr hat. Das sind ganz normale Lebensmittel, eben weil die WHO-Kriterien sehr, sehr streng bemessen sind. Das ist auch noch so ein Punkt. Die wurden festgelegt, ohne dass man eigentlich weiß, was die wissenschaftlichen Studien dahinter sind.
Jetzt ist mir völlig klar, dieses Werbeverbot greift tief ein in die Rechte und Freiheiten, die die Lebensmittelproduzenten genießen. Das mindert dann auch unter Umständen den Ertrag. Aber gucken wir nochmal auf einen anderen Punkt, auf eine andere Möglichkeit, nämlich selbst Zucker, Fett und Salzgehalte zu reduzieren in Speisen. Das klappt ja auch nicht richtig. Also es gab so eine Selbstverpflichtung der Industrie, beispielsweise im Hinblick auf Limos, auf stark zuckerhaltige Getränke. Und einer aktuellen Studie nach ist da fast nichts passiert. Also angepeilt waren, dass der Gehalt von Zucker in Limos um 15% zurückgeht. Und was passiert ist, dass er einer Studie nach im Schnitt in den Jahren 2015 bis 2021 um 2% gesunken ist.
Ja, die Selbstverpflichtung, die gilt ja noch für ganz andere Branchen. Und da gibt es vom Max-Rubner-Institut, die das Ganze überwachen, die Belege, dass die Branchen da eben sehr gut vorankommen, zum Beispiel bei den Frühstückscerealien auch. Bei den Erfrischungsgetränken, da ist es auch so, da gibt es ja auch direkt die Light-Varianten. Also wenn man da die normale Variante mit dem Zucker nicht trinken möchte, dann sollte man zur Light-Variante greifen, da ist gar kein Zucker drin. Warum das so langsam vorangeht in der Branche, das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Aber Fakt ist, bei den anderen passiert da sehr viel. Die sind auf einem guten Weg, haben auch noch ein bisschen Zeit. Und da passiert ja auch ringsherum noch etwas. Also es sind nicht nur diejenigen, die sich selbst verpflichtet haben, sondern viele Hersteller gehen jetzt eben hin und bieten entweder Varianten an, die Zucker oder Fett reduziert sind, oder sie gehen an die Originalrezeptur und optimieren die nach dem Nährstoffgehalt.
Das sagt Manon Struck-Pazina. Sie ist die Sprecherin des Lebensmittelverband Deutschland e.V. Das ist der Interessensverband der Lebensmittelhersteller in Deutschland. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Als nächstes hören Sie Armin.
Also ich finde das mit diesem Werbeverbot eigentlich richtig, weil würde uns die Werbung die Wahrheit erzählen, bräuchten wir auch kein Werbeverbot. Aber da die Werbung natürlich uns alles Mögliche verkauft als gesund und gut und gerade Kinder diese Sachen natürlich glauben, bin ich der Meinung, das ist der Grund, warum wir das verbieten sollten. Sie wollen einfach die Wahrheit sagen, dann müssen wir das auch nicht verbieten.
Dieses Produkt macht dick, macht Diabetes. Ich glaube, diese Werbung, Armin, werden wir nicht erleben. Aber was meinen Sie denn, die Sie zugehört haben? Würden Sie auch sagen, generelles Werbeverbot, weil da wird sowieso nur Quatsch behauptet oder noch schlimmer Unwahres? Oder würden Sie sagen, na, das geht mir nun aber doch zu weit, auch wenn das nicht immer mit Gold aufzuwiegen ist, der Wahrheitsgehalt von Werbung? 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Willkommen. Ich habe es im Laufe der Sendung schon ein paar Mal erwähnt. In Deutschland gibt es einen Pro-Kopf-Verzehr von 32 Kilo, also Zucker pro Nase pro Jahr. Es gibt Werte aus anderen Ländern, die weichen erheblich davon ab, nach oben und nach unten. In China sind es nur 19 Kilogramm Zucker pro Kopf und Jahr. In Kuba dagegen 72 Kilogramm. Und wenn Sie diese Sendung kennen, dann wissen Sie, wir hören uns immer gerne um, was passiert denn in anderen Ländern zu genau diesem Thema, das uns hier bewegt. Und wir beginnen unsere Rundreise jetzt mit Anne Demmer in Kuba.
Ohne Zucker gibt es kein Kuba. Dieses alte Sprichwort im Land des Zuckerrohrs wird der Realität allerdings nicht mehr ganz gerecht. Zuletzt haben die Zuckerrohrplantagen unter der langanhaltenden Dürre und den Folgen der jüngsten Wirbelstürme gelitten. Die Ernte blieb hinter den Erwartungen zurück. Trotzdem sei die Zuckergrundversorgung auch im letzten Jahr für die Kubaner gewährleistet gewesen, ließ die kubanische Regierung wissen. Fast 700.000 Tonnen Zucker konsumieren die Kubaner. Pro Kopf sind das etwas mehr als 70 Kilo jährlich. Viele Kubanerinnen sind auf die regelmäßige Zuweisung von Lebensmitteln angewiesen. Rund 1,7 Kilo brauner und weißer Zucker stehen ihnen zur Verfügung. Täglich konsumieren sie damit deutlich mehr als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Kaffee wird gerne stark gezuckert getrunken, bei Säften wird nachgeholfen, ohne Zucker kein Mojito. Zucker geht immer. Ansonsten herrscht allerdings auch extremer Mangel. Für alles müssen die Kubanerinnen Schlange stehen. Die Läden sind leer. Hygieneprodukte und Lebensmittel außer Reis und Bohnen sind eine Rarität. Die Folgen der Pandemie, die extreme Wirtschaftskrise und die US-Sanktionen machen der sozialistischen Karibikinsel zu schaffen. Die gute Nachricht? Trotz des enormen Zuckerkonsums ist Diabetes bisher offensichtlich kein riesiges Problem. Allerdings gibt es seit einigen Jahren Kampagnen der Regierung, um auf das potenzielle Problem aufmerksam zu machen.
Wir reden ja hier über die Pläne, Werbung für stark zuckerhaltige Speisen und Getränke für Kinder zu reglementieren, zu regulieren. In Chile sieht es anders aus. Da gibt es bereits ein komplettes Werbeverbot. Und aus Chile berichtet Anne Herberg.
Wer in Chile durch den Supermarkt geht, der sieht im wahrsten Sinne des Wortes schwarz. Die achteckigen schwarzen Warnsymbole bedeuten Achtung, ungesund und prangern auf allen Lebensmitteln mit hohen Mengen an Zucker, Salz, Kalorien oder gesättigten Fettsäuren. Die Warnungen sind Teil von Chiles Kampf gegen Fettleibigkeit und Übergewicht. Dazu traten bereits 2016 strikte Gesetze in Kraft. Denn mehr als 60% aller Erwachsenen in Chile litten an Übergewicht und mehr als 44% aller Kinder. Das ist mehr als in den USA oder in Mexiko. Warnungen, Werbe- und Verkaufsverbote wurden erlassen. Erste Studien deuten auf Erfolg. Der Konsum von Zucker sei in Kalorien gerechnet um 9% zurückgegangen. Gleichzeitig reduzierten Konzerne den Anteil ungesunder Inhaltsstoffe an den Lebensmitteln. Die schlechte Nachricht: Laut aktuellen Zahlen sind Übergewicht und Fettleibigkeit in der chilenischen Bevölkerung trotzdem nicht zurückgegangen. Bei Kindern sogar um 5% angestiegen. Das größte Problem: Armut und soziale Ungleichheit. Denn den Zugang zu gesunden Lebensmitteln können sich immer weniger leisten.
Soweit also der Bericht aus Chile. Dann reisen wir zum Schluss noch in ein Land, in dem jährlich 13 Kilo weniger pro Nase verzehrt werden als bei uns. Also in Deutschland, wie gesagt, 32 Kilogramm Zucker pro Jahr. In China dagegen werden nur 19 Kilogramm Zucker pro Kopf verbraucht. Und aus China berichtet für uns Ruth Kirchner.
In China isst jeder Mensch knapp 20 Kilo Zucker pro Jahr. Das ist deutlich weniger als in Deutschland, aber wiederum deutlich mehr als noch vor 30 Jahren. Der Zuckerkonsum in China hat sich in diesem Zeitraum verfünffacht. Dabei sind es weniger Süßigkeiten oder Kuchen und Torten, die den Zuckerkonsum in die Höhe treiben. In der Volksrepublik wird beispielsweise nur sehr wenig Schokolade gegessen. Im Schnitt isst jeder Chinese, jede Chinesin nur 180 Gramm pro Jahr, also weniger als zwei Tafeln. Stattdessen steckt der Zucker oft im Essen, etwa als Geschmacksverstärker oder auch in süßen Getränken, Cola, Limonade oder Saft. Die staatliche chinesische Gesundheitskommission hat daher schon 2019 eine Kampagne zur Zuckerreduzierung gestartet. Vor allem Schulen sollen weniger süße Getränke und süße Snacks anbieten. Denn trotz des geringeren Zuckerverbrauchs sind auch in China Übergewicht und Diabetes ein wachsendes Problem. So gilt etwa jedes fünfte chinesische Kind als zu dick. Bei den Erwachsenen ist es laut offiziellen Statistiken etwa jeder zweite. Der Grund: Die Menschen in China essen viel mehr Fleisch als früher, mehr verarbeitete Lebensmittel und mehr Fertiggerichte, die oft zu viel Zucker, Salz und Fett enthalten. Außerdem bewegen sich die Menschen zu wenig. Gerade chinesische Kinder und Jugendliche machen viel zu wenig Sport, auch weil sie sehr viel für die Schule lernen müssen.
Sie hören Radio 1 und wir diskutieren über Zucker und über die Frage, ob es eine Einschränkung von Werbung geben sollte für Produkte, in denen viel Zucker, viel Fett und viel Salz enthalten oder aber gar versteckt ist. Und dazu angerufen hat bei uns Anna.
Ich finde ein Verbot für Süßigkeiten nicht in Ordnung. Es sollte die Werbung geben, es sollte alles passieren. Allerdings sollten die Steuern darauf erhoben werden. Darauf und auf Alkohol, auf Tabak, alles sowas sollte teurer werden. Dafür sollten aber gesunde Lebensmittel preiswerter werden. Denn Menschen mit einem kleineren Geldbeutel greifen immer zum Preiswerten. Und das Süßkram ist immer preiswerter als ein Stück Obst, ein Stück Gemüse.
Das kann jeder und jede überprüfen, der oder die sich gerade irgendwo bedient in der Obst- und Gemüseabteilung in einem Supermarkt oder Bioladen. Und tatsächlich muss ich sagen, Anna, die Diskussion hatten wir ja schon, ich glaube vor einem halben Jahr, ging es genau darum, ob die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse nicht gesenkt werden sollte, weil alles so teuer wird, dass diese Produkte für manche unerschwinglich werden, sodass man da doch dann diese gesunden Lebensmittel preiswerter anbieten könnte, indem da die Steuer drauf reduziert wird. Danach hat man nichts mehr davon gehört. Wovon wir aber jetzt hören, ist nach der Anna die Anne.
Ich finde das vorgeschlagene Werbeverbot finde ich gut. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es geht mir persönlich noch gar nicht weit genug. Also ich finde, der Staat muss da einfach viel, viel mehr lenkend eingreifen, weil der Mensch halt heutzutage in dieser der Konsumgesellschaft gar nicht mehr in der Lage ist, das alles zu überblicken und dann noch zusätzlich für seine Kinder diese Entscheidung zu treffen. Oder zumindest, man kann ja auch gar keine Entscheidung treffen, dass das Kind sich davon fernhält. Man kann mit dem Kind reden und sagt, ja, ich putze mir auch ordentlich die Zähne und zack, 5 Minuten später hat es dann die Gummibärchen wieder gekauft.
Also was bei uns, das will ich dann doch verraten, ganz gut geklappt hat, ist, dass ich seit frühestem Kindesalter des Sprösslings an gesagt habe, wenn wir an der Supermarktschlange warten mussten, da vor diesen Quengelregalen mit lauter buntem Zeugs und Zuckerzeugs, dass ich gleich gesagt habe, das stellen die nur hier hin, damit wir uns streiten. Damit hatte ich dann schon die Solidarität sozusagen hergestellt. Ich weiß nicht, ob das bei allen funktioniert, aber vielleicht ein kleiner praktischer Tipp für diese Situationen im Alltag. So, ihr Süßen, wir haben jetzt hier 3 Stunden lang heute drüber gesprochen, ob es wohl sowas geben sollte wie ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, insbesondere Süßigkeiten waren hier gemeint. Viele von Ihnen haben angerufen und uns ihre Meinung zum beliebten Thema Zucker gesagt. Und diese Meinungsbandbreite ist, wie genannt, eine Breite und reicht von Eigenverantwortung, wie Hörerin Elke sie fordert.
Ich bin eigentlich gegen ein Reklameverbot. Ich finde, es muss in der Familie passieren. Man belohnt sich viel zu oft mit Süßigkeiten. Man gönnt sich Nachtische, man gönnt sich Eis, man gönnt sich Kuchen. Und wenn man mal anfängt, über solche Dinge nachzudenken, dann muss man ja an sich selber eigentlich arbeiten und selber versuchen, sein eigenes Belohnungsprinzip einzuschränken.
Also statt man gönnt sich ja sonst nichts, Prinzip Eigenverantwortung, fordert Elke. Aber die Meinung geht auch hin bis zu einer prinzipiellen Zustimmung zu so einer Art von Werbeverbot, aber verbunden mit der Forderung, dass da auch weitere Maßnahmen dranhängen müssen. So hat uns das hier Hörer Matthias geschildert.
Eigentlich müsste die Bundesregierung sich mal an Großbritannien orientieren und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie per Gesetz dazu bringen, dass nicht mehr so viel Zucker verwendet werden darf. Weil es ist ja alles nur noch zuckersüß. Grausig. Also wir persönlich, meine Frau und ich, wir kaufen kaum noch was in der Richtung, weil wir das nicht mögen mit dem vielen Zucker.
So, und dann habe ich auch gesprochen mit Oliver Heusinger, der ist der politische Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Und der hat gesagt, ja, es gibt sowas wie klare wissenschaftliche Erkenntnis zur Wirkung von Werbung.
Die großen wissenschaftlichen Studien, die sind ganz eindeutig, dass die Werbung einen wichtigen Einfluss macht auf die Frage, was mögen Kinder, was sind ihre Vorlieben, was kaufen sie mit ihrem eigenen Taschengeld, das ist ja auch nicht unerheblich, aber auch was essen sie tatsächlich. Also dieser Einfluss der Werbung, der ist wissenschaftlich sehr klar belegt und deswegen ist eine Werbebeschränkung eine ganz zentrale Maßnahme nach Einschätzung vieler Expertinnen und Experten auf dem Gebiet, auch der WHO beispielsweise. Ist aber natürlich nicht die einzige Maßnahme, das ist ganz klar. Das muss noch durch weitere Maßnahmen begleitet werden.
So eine Werbebeschränkung ist es ja, was jetzt der Bundesumweltminister für Ernährung und Landwirtschaft fordert und auf den Weg bringen will. Sagt aber der Lebensmittelverband Deutschland, nee, wir sind klar gegen so ein Werbeverbot. Außerdem, sagen sie, würden die wissenschaftlichen Belege dafür fehlen, dass sich so ein Verbot wirklich positiv auswirkt auf den Rückgang von Übergewicht in der Gesellschaft. So hat mir das Manon Struck-Pazina gesagt vom Deutschen Lebensmittelverband.
Es gibt keine Studien, die belegen, dass sich tatsächlich das Übergewicht dadurch ändern kann. Ja, also nur wenn der Konsum sich verschiebt, heißt es nicht, dass es direkt Auswirkungen hat auf das Übergewicht. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, wenn es keine Wirksamkeitsstudien gibt, das Ganze soll ja gemacht werden, damit wir dem Übergewicht oder der Übergewichtsentwicklung etwas entgegensetzen können, was auch richtig ist. Ja, die Zahlen sind hoch und wir müssen sie eindämmen. Aber wenn der Beleg dafür fehlt, dass diese Maßnahme tatsächlich wirken kann, dann finden wir, ist es der Politik zu viel.
Da hält nun wiederum der politische Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft dagegen und sagt, ey, das ist Irreführung.
Gerade die Lebensmittelindustrie, die hat ja jetzt schon über 15 Jahre immer freiwillige Werbebeschränkungen, also Selbstverpflichtung, immer als ihren Beitrag gegen diese Krise angepriesen. Jetzt soll es eine verbindliche gesetzliche Regelung werden und jetzt auf einmal ist das Instrument der Werbebeschränkung angeblich nicht wirksam. Also das ist irreführend und das ist auch deshalb irreführend, weil diese Werbeverbote, die es in anderen Ländern gibt, die sind noch gar nicht so lange in Kraft. Dass man da jetzt noch keine Daten hat, wie sich das auf Adipositas bei Kindern ausgewirkt hat, das liegt in der Natur der Sache. Die Lebensmittelwirtschaft möchte einfach nur diese Maßnahme verhindern,
sagt Oliver Heusinger. So, und dann hätte ich hier zum Schluss noch so eine Art Empfehlung oder sagen wir zumindest Erfahrungsbericht. Der kommt von Martin, der ist irgendwie so ein bisschen in die Zuckerabstinenz reingeschlittert und hat hier seine Erfahrungen geschildert.
Ostern vor 2 Jahren, da sagte meine Frau zu mir, sie fastet jetzt. Na, ich dachte, okay, ich faste jetzt mal Zucker. Und habe dann also aufgehört, Zucker zu essen. Wollte das eigentlich nur 4 Wochen machen. Und nachdem es anfangs ziemlich schwierig war, war es dann doch recht leicht, keinen Zucker mehr zu essen. Und dann habe ich damit gar nicht mehr angefangen. Das heißt, ich esse jetzt immer noch nicht wieder bewusst Zucker. Natürlich im Brot und wo überall Zucker drin ist, darauf kann ich nicht und will ich auch gar nicht verzichten. Das ist mir zu kompliziert. Aber jetzt Kuchen, Süßigkeiten, Limonade, geht alles gar nicht mehr.
So, also das war dann eher ja so ungewollt und beiläufig. Martin hat die Erfahrung gemacht, erst ist es schwierig, dann ganz einfach. Eventuell ist das ja für den einen oder die andere zur Nachahmung empfohlen. Besten Dank wieder mal hier für die rege Teilnahme in der Sendung. Ich schulde Ihnen noch den Ausblick auf die kommende Sendung, auf unser Thema am nächsten Freitag. Und da beziehe ich mich auf eine E-Mail, die Lotte uns geschickt hat vor ein paar Wochen. Und zwar relativ schnörkellos. Ich fände es toll, wenn ihr eine Sendung über Wölfe macht. Machen wir, Lotte. Wir sprechen in der kommenden Woche hier auf Radio 1 über den Wolf in Brandenburg. Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Live and Let Die in Brandenburg ist der Titel. Und vielleicht haben Sie gestern gesehen, dass illegalerweise tatsächlich ein Wolf jüngst erschossen worden ist. Also gestern kam die Meldung raus, auf RBB 24 habe ich es gelesen, dass ein Wolf in Brandenburg erschossen aufgefunden worden ist. Und bei dem gefundenen Wolf handelt es sich quasi um einen Problembären, also einen Wolf, der Vieh gerissen hat und den die Behörden schon länger auf dem Zettel hatten. Und irgendjemand hat sich wohl gedacht, da warte ich nicht länger zu. So, also es zeigt ja schon, die Existenz des Wolfes ist umstritten in Brandenburg. Die Naturschutzverbände freuen sich, dass er sich wieder so wohl fühlt hier. Bauernverbände und Viehhalter eher weniger. Oder um den Konflikt auf eine knackige Aussage zu bringen.
Der Wolf, das Lamm, hurt!
Harpe Kerkeling, wissen Sie, ne? So, und wir wollen aber jetzt wissen, was ist denn Ihre Meinung zum Wolf in Brandenburg? Sie können schon jetzt auf unseren AB sprechen, der ist geschaltet 0331 70 99 555 oder aber Sie melden sich kommenden Freitag hier unter der altbewährten 0331 70 99 111 oder aber Sie haben gar keine Lust, sich zum Thema Wolf einzulassen, halten andere Themen für viel vordringlich. Ja, dann würde ich sagen, machen Sie es wie Lotte, schreiben Sie uns eine E-Mail an dieweber@radio1.de. Dann wollen wir mal sehen.